Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Oh. Boah. Ja. Schön.
So. Und so fängt dann unsere Folge 17 der Staffel 3 von Allianz Brisanz an.
Vielleicht schneide ich das auch raus.
Ja, kannst du machen. Ja. Schöne Grüße nach oben Struhe. Dani, du hast dich schon gemeldet.
Ja, und schöne Grüße nach Stolham.
Ja, was gibt's zu besprechen, ja. Daniel? Gestern 3 Punkte für
den VfB Oldenburg.
Du hast das Spiel gesehen.
Mit dem neuen Trainer Fuat Kilic. Sagte der dir was vorher?
Ich habe den Namen mal gelesen, aber ich habe ihn dann auch irgendwann mal wieder verdrängt. Als ich dann gelesen habe, dass er bei Aachen war, konnte ich das dann auch vernünftig in Verbindung bringen. So, Aachen ist immer noch so ein Verein, da guckt man ja immer noch mal so zwischendurch, mal, was machen die eigentlich? Die waren ja mal auch mal zweite Liga.
Ja.
Unter anderem auch im Pokalfinale gegen Bremen 2003, 2004 gewesen.
Das kann ich mich sehr gut dran erinnern.
Ja, siehst du.
Ich kann mich das Freund aus Oche.
Was? Kann mich auch noch sehr gut dran erinnern, das Pokalfinale tatsächlich.
Du warst da, oder?
Nee, wie alt war ich da? Ich war 9 Jahre, da habe ich nichts im Stadion zu sagen. Also nicht in Berlin, aber ich wäre gerne da gewesen, ja, doch. Also so ein Titelgewinn von Werder Bremen, das gehört auch nochmal auf die Bucketlist.
Ja, kann auch ein bisschen dauern, oder?
Ja, letzte Saison wäre es ja möglich gewesen, aber wollen sie ja nicht. Haben sie dann lieber nach Gelsenkirchen die Alufelge gehen lassen.
Ja. Die B-Schale sozusagen.
Genau. Ja, fang doch mal an, erzähl mal. Mielitz, Elfmetertöter und der neue Trainer in die Wende.
Relativ spät nach Hause gekommen und habe dann irgendwie gemerkt, ach ja, der VfB Oldenburg spielt ja heute. Habe dann eingeschaltet, das war so, ich weiß nicht, so Ende der ersten Halbzeit und habe just eingeschaltet, als der Elfmeter für den BVB also kurz vor der Ausführung stand. Mielitz hat ihn verursacht, aber das war wohl so, dass den musste er verursachen, sonst wäre es definitiv ein Tor geworden.
Mhm.
Und da stand es dann schon 1-1. Die Oldenburger sind in Führung gegangen, der BVB konnte ausgleichen. Ja, und dann hat tatsächlich Mielitz das Ding auch gehalten.
Tatze.
Und das war so ein bisschen der Weckruf, hatte ich den Eindruck, weil danach wurde es besser. Mhm. Also das ist so, auch aus den Schilderungen der Spieler heraus, hat das so ein bisschen so einen Schub, so einen Push gegeben in die richtige Richtung. Und es ging so ein bisschen hin und her in der zweiten Halbzeit. Und aber ich hatte immer den Eindruck, dass der Oldenburg durchaus was schaffen kann in dem Spiel. Man hat ja manchmal so diesen, man merkt das ja irgendwie, da geht heute doch irgendwie was. Und ich kann mich auch noch sehr gut ans Hinspiel erinnern. Und es war ja fast eine Kopie. Es war ja fast die gleiche Minute. Damals war es Sietarski, glaube ich, mit dem Golden Goal. Und dieses Mal war es, wie hieß er noch? Das habe ich doch gestern geschrieben.
So, jetzt?
Ich kann mir die ganzen Spielernamen nicht merken.
Ayodele Adetula wurde vorher eingewechselt.
Adetula, richtig, genau.
Ein Name wie ein Lied.
Ja, für Money. Und schönes Ding, so ein leichter Lupfer mit Schnitt, ging dann so ins linke Eck.
Mhm.
Und dann stand es 2-1 und der Jubel war groß. Das war so eine richtige Explosion, auch auf der Bank. Und da haben sie es gut noch über die Bühne gebracht und 3 Punkte im Sack. Und das mit dem neuen Trainer ist natürlich so ein bisschen vielleicht ein Aufbruchssignal, doch jetzt nochmal irgendwie was zu reißen. Allerdings muss man zwingend nachlegen, jetzt am Wochenende gegen Bayreuth, die ja auch da unten drin stehen, die man dann überholen könnte.
Genau, 6 Punkte Spiel.
Also muss man da nochmal so eine Leistung abrufen, mindestens. Ich denke, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen hitziger werden in Bayreuth. Das kennt man ja, kennt der HSV ja aus der ersten Pokalrunde noch.
Mhm.
Und aber wenn man da auch nochmal einen Dreier schafft, dann habe ich nochmal wieder einen Hoffnungsschimmer, würde ich sagen. Also, aber das sah schon ganz gut aus. Es wirkte so doch schon so ein bisschen nicht mehr ganz so zerbrechlich wie in den letzten Partien. Da war irgendwie, weiß ich nicht, die Luft raus. Also ich will Fossi auch nicht irgendwie, der hat ja einiges geschafft da und so. Mhm. Aber irgendwie war das so ein bisschen die Luft raus, hatte ich den Eindruck, der irgendwie. Und da war irgendwie nochmal mehr Schwung und Energie und Dynamik im Spiel. Und auch wenn man in Hannover gespielt hat, vor, ich glaube, 1200 Zuschauern oder so, man hat viele Oldenburger gehört. BVB-Fans waren wohl wahrscheinlich nicht so viel vor Ort. Keine Ahnung, mitten in der Woche. Und aber die Zweitvertretung des BVB, also überzeugen kann mich das jetzt nicht wirklich. Weil man denkt ja eigentlich so, bei so einem Verein müsste die Zweitvertretung ja eigentlich ziemlich gut sein. Aber
ja, muss man bedenken, die sitzen ja auch da unten mit drin. Dortmund konnte ja jetzt dann ausschließen. Es ist ja jetzt mit Dortmund, Oldenburg und Zwickau, glaube ich, 3 Vereine bei 24 Punkten von Platz 17 auf 19 und ich glaube, dann kommt ja Bayreuth schon mit 25. Und übrigens auch Hallescher FC mit 26 Punkten, Platz 15. Also das ist auch so ein Spiel gewesen, so ein 6-Punkte-Spiel, wo man dann halt Punkte liegen lassen hat. Aber was ja jetzt viel interessanter ist, jetzt gegen Bayreuth sagst du ja, wenn man das schafft, sich zu bestätigen, sind ja dann 3 Punkte drin. Aber was ist denn darauf die Woche schon?
Ja, dann sind wir im Stadion.
Ja, genau. Gegen
Viktoria Köln.
Genau, ich will immer Fortuna Köln sagen. Ich weiß auch nicht, wieso.
Irgendwie kenne ich auch noch eher Fortuna Köln. So aus alten Bundesliga-Manager und Bundesliga-Kicker-Bundesliga-Sonderheft-Zeiten kenne ich auch noch die Fortuna ganz gut.
Es gab sogar mal bei mir einen Run mit im Fußballmanager 14 mit Fortuna Köln. Da habe ich mit Fortuna Köln die Champions League geholt.
Ja, also, echt?
Ja, das, ich glaub,
ist da, eine Kunst. Also.
Ich glaube, 20 Jahre habe ich da gespielt in dem Spiel. Und das ging auch fast ein Jahr, diese Karriere. Und das ist, glaube ich, so ziemlich der längste Run, den ich überhaupt in einem Fußballmanager-Spiel gepackt habe. Mit Fortuna Köln tatsächlich. Aus der Regionalliga hoch in die Bundesliga.
Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich kenne das noch.
Was können wir zu Viktoria denn sagen? Fällt dir da
irgendwie
was schon so spät? Ja, gut, das ist.
Also doch, eine Sache kann ich dazu sagen. Wir werden Robin Meissner sehen.
Oh Gott.
Das weiß ich. Also
dann wissen wir ja jetzt schon, wer dann auch das Tor schießen wird, ne? Das Entscheidende für Viktoria Köln wahrscheinlich bei unserem Glück.
Aber wenn wir da sind, müssen sie gewinnen. Also das wird dann jetzt der Lauf. Also gestern begonnen, dann kommt jetzt der Sieg gegen Bayreuth und wenn wir da sind, gewinnen sie auch nochmal. Dann sind es schon mal 9 Punkte im Sack und dann läuft das.
Das Hinspiel hat Oldenburg übrigens gewonnen, 2-1.
Ja.
Viktoria Köln ist im Tabellenmittelfeld mit 37 Punkten. Ich glaube, die haben so gut wie sicher sind die, glaube ich, eigentlich in der Liga jetzt. Für nächste Saison haben sie so ziemlich Planungssicherheit. Ich bin mal gespannt, was das wird. Also mir ist bekannt, dass Mike Wunderlich, glaube ich, wieder dahin gewechselt ist. Er hat ja bei Kaiserslautern kurze Zeit gespielt.
Ja.
Und der spielt da jetzt, glaube ich, noch irgendwie so seine letzten Monate vor Karriereende oder so, wie ich das mitbekommen habe. Aber ich gehe mal so gerade den Kader durch. Da sind schon so ein paar Namen, die man kennt tatsächlich, also die ich zumindest kenne. Lars Dietz ist mir ein Begriff, der Innenverteidiger. Den haben sie von Würzburg geholt. Und was habe ich hier? Daniel Buballa, eine St. Pauli-Legende. Die müsstest du eigentlich auch noch negativ im Kopf haben.
Ja, ja, naja.
Marcel Rissel, auch nicht zu vergessen.
Ja, kenne ich auch noch.
Der hat so das ein oder andere wunderschöne Freistoßtor mal in der Bundesliga geschossen für Köln, also für den FC Köln tatsächlich.
Ja.
Ja, und ansonsten, ja, Robin Meissner ist mir ein Begriff und David Philipp als ehemaliger Bremer im Kader und Mike Wunderlich. Also ich bin gespannt, was das wird. Ich habe richtig Bock. Wir haben richtig schöne Plätze auch. Also wir werden, denke ich mal, ausführlich davon diesem Spiel berichten.
Mit mehr Fachkompetenz und werden wir dann glänzen, weil wir dann ja mal vor Ort sind.
Ne? Ja, genau, dann sind wir vor Ort, dann kann ich auch mal endlich ein Oldenburg-Spiel gucken, außer es wird bei NDR mal übertragen oder so.
Ja.
Ich leiste mir ja nicht Magenta Sport oder was das da ist.
Ich auch nicht mehr. Ich habe das gekündigt, ich mache das auf einem anderen legalen Wege.
Oh, ach so. Ja, siehst du.
Ja.
Über OneFootball wahrscheinlich dann, ne?
Ist das legal? Ich weiß es nicht. Ja, ich muss zahlen. Ja, ist legal.
Hm? Ja, siehst du.
Im Einzelabruf, weil ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich jedes Oldenburg-Spiel noch sehen möchte, wenn sie denn mal irgendwann sicher sind oder abgestiegen sind, weißt du?
Ja, das. Oder man geht halt jetzt immer vor Ort hin, das geht natürlich auch.
Oder das. Ja, mal gucken.
Ja, Oldenburg hatte jetzt dann 3 Punkte geholt, aber am Wochenende vorausgehend gegen Osnabrück sah das ja dann noch nicht ganz so knorke aus. Das war ja. Ja, gut, also man hat sich gut geschlagen. Ich konnte so ein bisschen von dem Spiel mitverfolgen. Ich fand es jetzt nicht grauenhaft. Es war in Ordnung. Also man hat gesehen, es ist so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gegangen, fand ich.
Das stimmt.
Also jetzt mit dem neuen Trainer, dass die Gewissheit da ist und vielleicht nochmal so sich so selber gepusht werden konnte, auch innerhalb der Mannschaft, dass da vielleicht nochmal neue Motivationsreden auf einmal herkommen, weil wenn du immer den gleichen Quatsch im Prinzip von dir gibst, ohne dass ich jetzt Dario Fossi unterstelle, dass er Quatsch reden sollte, ne? Aber wenn du immer das Gleiche hörst, irgendwann schaltest du halt auch ab und vielleicht war es jetzt einfach dann auch am richtigen, zur richtigen Zeit, dass der Trainerwechsel vollzogen worden ist. Und ja, 3 Punkte aus 2 Spielen jetzt noch ausbauen, gegen Bayreuth 6 Punkte Spiel gewinnen. Und dann sieht es ja schon wieder, es sieht ja noch nicht gut aus, aber es sieht auf jeden Fall besser aus, würde ich behaupten.
Ja, also die rote Laterne, das war jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Aber das war auch irgendwie, weil es verbreitete sich schon so eine Stimmung, wenn man das verfolgt hat, so auch in den Kommentarspalten. So eine ziemliche Destruktivität oder wie sagt man, also das war schon alles ein bisschen depressiv. So. Und insofern ist das vielleicht jetzt doch nochmal so ein Schlag in die richtige Richtung, dass man da nochmal einen Trainerwechsel macht und nochmal neue Energie entfacht. Und gestern hat es geklappt. Hoffen wir mal, dass es ein bisschen nachwirkt. Und wenn sie es dann schaffen, muss man wahrscheinlich dann am Saisonende mal gucken. Wie es da so komplett mal weitergeht mit neuen Spielern und was das Thema Stadion dann auch macht und so weiter und so fort.
Ja, gerade dafür wäre es ja jetzt dann vielleicht interessant, mal wirklich so den Ruck in der Mannschaft weiterhin hinzukriegen, dass man die Liga hält, damit sich das halt auch wirklich lohnt, ein Stadion dahin zu stellen, neues, weil ich glaube, das ist jetzt kein Hot-Take, was ich hier rausgebe, wenn ich behaupte, dass der VfB, wenn er absteigt, auch erstmal wieder ein bisschen braucht, um hochzukommen. Deswegen, also das ist schon schwierig. Ich meine, die Regionalliga Nord ist nicht die stärkste Regionalliga. Man hat aber immer diese Wundertüten mit den zweiten Mannschaften. Wolfsburg 2, Bremen 2, HSV 2. Hannover 2 ist ja auch mal drin in der Liga.
Ja, nicht zu vergessen, Reden.
Ja, Reden natürlich, ja, Reden. Ganz wichtig. Kickers Emden, die leider sehr wahrscheinlich sang- und klanglos absteigen werden, die ich auch eigentlich gerne mal wieder in der dritten Liga sehen würde. Aber das ist halt, ist immer schwierig so mit diesen ganzen Zweitmannschaften und nur einem Aufstiegsplatz dann, ja, damit zu rechnen, dass man vielleicht den direkten Wiederaufstieg schafft. Deswegen, also es wäre schon immens wichtig für Oldenburg, für den VfB und aber auch für die Stadt, denke ich, dass man wirklich alles daran setzt, dass der VfB wirklich diese Liga hält. Und wenn es am letzten Spieltag mit ein Tor mehr und Punktgleichheit vor dem, ich glaube, 16. steigt auch noch ab, also wenn man dann 15. wird, ist doch vollkommen egal. Hauptsache, man bleibt irgendwie drin und kann da was aufbauen, weil Oldenburg hat das eigentlich schon verdient, Profifußball zu haben. Und vielleicht schafft man es ja, dass der Fußball nicht so stiefmütterlich behandelt wird in Oldenburg. Es gibt ja noch eine andere Randsportart, die in Oldenburg größer angesehen wird, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Da kann ich nur Amen sagen.
So, jetzt habe ich aber, eine Frage vorbereitet und die dient auch gleich wieder zur Überleitung. Wann merkt man, dass das Frühling wird?
Ja, ich weiß schon, auf was du hinaus willst, aber das ist nicht ganz richtig, weil letzte Saison gab es diese Frühlingsdelle nicht.
Ja, aber wie oft hattet ihr jetzt diese Frühlingsdelle?
3-mal. Und beim 4. Mal nicht. Und beim 5. Mal gibt es sie auch nicht. Weil,
Also ich denke mal, das wären ganz entscheidende Wochen jetzt oder Tage vielleicht sogar beim HSV. Denn mit Kiel wartet nicht unbedingt euer Lieblingsgegner am Samstag. Die Vuskovic-Geschichte scheint ja auch immer noch nicht so wie ich durch zu sein.
Ja, das ist ein Randthema, würde ich sagen. Also, aber das ist, finde ich, inzwischen, was da so rauskommt. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen, also auch gestern habe ich da wieder was gelesen, da hat eine wirklich erfahrene Dopingwissenschaftler und Forscher gesagt, also den kann man eigentlich nicht verurteilen aufgrund der Datenlage. Und man hat auch ein umfassendes Hautscreening sogar machen lassen, Vuskovic, um festzustellen, ob es irgendwo Einstich, du musst ja, EPO wird ja mit verabreicht, subkutan sozusagen, also mit einer, du müsstest Einstichstellen sehen und das ist auch nicht festgestellt worden. Und ich weiß nicht was, und ein Gutachten von ich weiß nicht wie vielen Gutachtern da, aber natürlich hält diese NADA und WADA oder wie die alle heißen natürlich auch zusammen. Also das ist schon eine schwierige Nummer, das muss ich mal ganz, also auch wenn ich natürlich irgendwo befangen bin als Fan, aber was da abgeht, boah, das ist schon echt heftig. Aber lassen wir das mal außen vor.
Also ich kriege da ja nicht so ganz viel mit. Ich finde es einfach nur schade. Und ich glaube, damit sollten wir das Thema auch abschließen, dass da wirklich eine Karriere von einem jungen, 21-jährigen, talentierten Spieler, ich sag mal jetzt mutwillig vielleicht nicht, aber dass die da aufs Spiel gesetzt wird. Das finde ich einfach, weiß ich nicht.
Gut. Es ist heftig, aber lassen wir es mal außen vor. Frühlingszelle könnte man so sehen. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch natürlich auch mal sehen, das ist das erste Spiel, was in diesem Jahr verloren gegangen ist. Und dass sie irgendwann ein Spiel verlieren werden, ist klar. Die Frage ist, wie man verliert. Ne? Und der Trend ist zumindest in den Auswärtspartien schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig, denn dasselbe hatten wir in Heidenheim ja auch. Schnell 3-0 zurück. Allerdings war das fast noch ein bisschen anders, weil das war der KSC hat einfach kein Glück gehabt, weil die müssten eigentlich zur Halbzeit 6 oder 7-0 führen. Das ist so, das haben auch die Spieler gesagt, das haben eigentlich alle gesagt. Also die waren drückend überlegen, der HSV war gar nicht auf dem Platz sozusagen. Und während die in Heidenheim auch von der Qualität einfach besser, das ist, die waren effektiv, aber beim KSC war einfach noch mehr Dampf auf dem Kessel. Also das war so richtiges, die haben so richtig Bock gehabt, den HSV so richtig weh zu tun. Und das hast du auch im Publikum gemerkt. Und ich frage mich ja auch immer noch jetzt mal, also 8 Jahre nach dieser Relegation, ich kann das auch teilweise nicht nachvollziehen, was da in Social Media abgeht teilweise. Also das Thema, die haben jetzt schon so oft danach gegeneinander gespielt, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was da los ist so bei denen, dass sie da immer noch, und wenn man sauer wäre an Karlsruher Seite, müsste man ja eigentlich auf Manuel Gräfe sauer sein, der den Freistoß verbockt hat. Auf der anderen Seite, was hat der HSV gemacht? Der hat das einfach ausgenutzt, das 1-1 geschossen und in der Nachspielzeit, in der Verlängerung das 2-1 geschossen, was ja auch der KSC hätte schießen können. Haben sie aber nicht, weil sie einfach schlechter waren in dem Spiel. Punkt, Ende, aus. Aber mein Gott, ne? Also das ist ja teilweise wirklich krass, was da abgeht. Und aber du merkst halt da so diese Energie, diese, wir wollen das jetzt hier, wir wollen dem HSV unbedingt wehtun. Und da war der HSV einfach überhaupt überfordert, würde ich fast sagen, mit dieser ganzen Energie. Das hast du am Mikkel Kaufmann auch gesehen, der wahrscheinlich die Partie seines Lebens da gespielt hat, der alles rausgehauen hat, der aber eigentlich hätte auch schon vom Platz fliegen müssen, aufgrund seiner vielen Fouls, muss man auch mal sagen. Insofern, ja, das gibt ein bisschen zu denken, weil ich fand auch in Darmstadt den Auftritt nicht besonders gut. Da ist man gut ins Spiel gekommen, hat 1-0 geführt und dann nachgelassen. Also so ein bisschen das ist nicht stabil aktuell und das liegt wahrscheinlich auch an der Abwehr. Schonlau hat gefehlt. Ob der jetzt am Wochenende spielt, ist auch noch nicht so ganz klar. Jonas David, keine gute Partie. Muheim, keine gute Partie. Haier, keine gute Partie, der ja sonst Mr. Zuverlässig ist. Also die Abwehr ist...
Ja gut, aber Haier, da muss man ja auch nochmal sagen, Haier auf seiner Fremdposition in der Innenverteidigung.
Naja, was heißt fremd? Also der ist ja gelernter Innenverteidiger, aber hat es lange nicht mehr gespielt. Aber das war ein Totalversagen von vorne bis hinten, vielleicht bis auf Heuer Fernandes, der auch...
Aber Tim Walter hat ja auch gut reagiert, denke ich. Also dass man dann nach 38 Minuten dann, wenn man 3-0 hinten liegt, dann schon doppelt wechselt. Also ich weiß jetzt nicht, gut, Javi Montero, der eingewechselt worden ist, ist er dann noch vom Platz geflogen mit Gelb-Rot, ob das jetzt korrekt war oder nicht. Da muss man dann drüber reden. Und also Franz Rose, wo ich immer noch nicht weiß, wie der ausgesprochen wird.
Michael Bronzi.
Ja, genau, Gesundheit. Der ist dann ja für Katterbach reingekommen. Und auch in der Halbzeit wurde ja auch noch doppelt gewechselt. Also und dann ist man ja auch bis zur 80. rangekommen. Also ich habe mir dann das Spiel nicht verfolgt.
Da bin ich noch nicht. Ich muss ja erstmal nach der Halbzeit, Freundchen.
Ja, jetzt geht's
aber. Du bist ja, was weiß ich, du hast noch Hunger, ne? Du willst Frikadellen, ne?
Nee, ich hatte tatsächlich gerade ein schönes Käsebrötchen, habe ich mir geschmiert.
Käsebrötchen, also
ich bin versorgt. Ich bin absolut versorgt.
Okay, ich mache mir schon Sorgen.
Aber ich wollte einfach nur nochmal darauf zukommen, dass einfach Robert Glatzel, auf den scheint er dann doch wirklich Verlass zu sein.
Ja, erstmal will ich sagen, Montero hat einen eigentlich ganz vernünftigen Eindruck gemacht und Mikkel Bronzy auch, die sonst ja eigentlich bislang noch nicht so in Erscheinung getreten sind. Die fand ich eigentlich ganz gut. In der zweiten Halbzeit wirkt er ist etwas stabiler. Glatzel hat gleich das 3-1 geschossen, nach einer Ecke, auch so ein bisschen gestochert, dann ist das Ding ja im Winkel gelandet. Vom Zeitpunkt eigentlich ziemlich gut, weil da hatte man noch sehr viel Zeit, um das Ding noch zu biegen. Mhm. Aber das ist eigentlich das Größte, was man dem HSV vorwerfen muss. Dann ist 30 Minuten eigentlich nichts passiert. Das war so ein Box-to-Box-Partie. Also so richtig ist da eigentlich nichts mehr passiert. Bis dann ging es dann los. Ne? Dann kam noch das 3-2. Das war der beste Moment von Muheim, die schöne Flanke und schöner Kopfball von Glatzel. Mal wieder ein Doppelpack, ist wieder an der Spitze der Torjägerliste. Alles schön und gut. Aber man denkt ja, wenn jetzt 3-2, müsste ein Feuerwerk abgebrannt werden. Das ist dann auch nicht passiert. Stattdessen dann die gelb-rote Karte. Ja gut, was soll Montero machen? Auf der anderen Seite ist es eigentlich genau richtig, dass er das gemacht hat. Der wäre sonst durch gewesen, wäre 4-2 gewesen, definitiv. Insofern, es waren noch 5 Minuten zu spielen, mit einem weniger, einfach alles nach vorne werfen, aufs 3-3 gehen. Insofern war das schon richtig, also dem kann man da auch keinen Vorwurf machen. Also das war eigentlich richtig, dass er da die Karte zieht. Und dann ja, was am Ende einmal auskontern, fertig und 4-2. Aber wenn man jetzt überlegt, dass man zur Halbzeit schon 6-7-0 hätte zurückliegen müssen, hat man sozusagen gerade noch ein halbwegs akzeptables Ergebnis daraus geholt. Aber es war einfach irgendwie von Anfang an nicht sonderlich, nicht sonderlich. Es war einfach ein Komplettversagen irgendwie. Und man fragt sich halt, was da aktuell los ist, warum, wie das sein kann, dass die immer wieder auf jetzt die letzten Partien raufkommen und dass das so zusammenbricht, so wieder. Das ist schon merkwürdig. Aber die Ergebnisse stimmen ja eigentlich. Man ist immer noch auf Platz 2. Die anderen haben auch alle, nicht alle, aber Darmstadt hat verloren und Heidenheim hat auch nur ein Unentschieden geholt. Insofern hat sich eigentlich tabellarisch nicht viel verändert. Der Abstand zu Platz 4 ist immer noch mit 8 Punkten, glaube ich, vorhanden. Mhm. Dass das irgendwann passiert, ist klar. Man muss jetzt einfach mal die richtigen Schlüsse ziehen und man muss vielleicht nochmal, also die ergeben sich so ein bisschen ihrem eigenen Schicksal immer in diesen Spielen. Also ich erwarte da doch mal ein bisschen mehr Gegenwehr und Kampf und Bissigkeit. Das ist so ein bisschen, das fehlt mir aktuell. Und kann man nur hoffen, dass das jetzt gegen Kiel ist ja für mich auch kein Nordderby, denn es gibt nur ein Nordderby, das ist ja gegen Werder Bremen, das wissen wir ja. Für die Kieler ist das mal wieder ein anderes Spiel, aber die Kieler haben auch die haben glaube ich gegen Regensburg verloren, also auch nicht besonders gut gerade aktuell drauf. Man muss da einfach jetzt mal die Punkte holen und man hat im Hinspiel übrigens den Kiel-Fluch besiegt, da hat man ja 3-2 gewonnen. Falls du dich erinnerst, das war dieses Spiel, wo der HSV 3-0 geführt hat und innerhalb der letzten 92. glaube ich noch 2 Dinger reingehauen hat, aber ein sogar selbst, das war Haier, glaube ich, mit dem Eigentor des Jahres. Und also man muss jetzt vor der Länderspielpause einfach nochmal einen Dreier irgendwie hinkriegen, dann gucken, dass Schonlau zurückkommt, vernünftig geheilt und so weiter, ausgeheilt und dann auf in den Endspurt und dann, es sind eigentlich jetzt Partien da, das sind also Partien, wo ich sage, eigentlich müssten da 3 Punkte möglich sein, aber ist das Wort eigentlich, ne? Das ist immer der Punkt da. Vor allen Dingen, ich bin gespannt, wie man gegen den FC St. Pauli auftreten wird. Ich sollte übrigens Karten besorgen für einen alten Tossenser-Kollegen und konnte das nicht.
Eieiei.
Weil um 10 Uhr, als ich mich eingeloggt habe, war eigentlich im Grunde schon alles ausverkauft. Also das Wahnsinn.
Ja gut, es ist jetzt der 24. Spieltag gewesen. Ihr spielt ja jetzt gegen Kiel. Da kommt meine erste Frage, die ich eigentlich immer stelle, weil ich weiß, so richtig freuen tust du dich auf diese Frage nicht. Wie geht's aus?
Boah, das ist echt eine Frage, du. Wie geht's aus? Ich habe gerade getippt übrigens, Kicktipp.
Ja, ich habe das schon gestern gemacht tatsächlich.
Ja, 3-2 habe ich getippt für den HSV, 3-2.
Ich habe ein 2-4 für Kiel getippt.
Ach du Heilige, du ahnst es, du tippst gegen den HSV.
Ja, das tue ich ja eigentlich sogar ganz gerne. Ach. Eigentlich tue ich das ja sogar ganz gerne.
Wie aber kommst du darauf? Wer soll denn die 4 Tore bei Kiel schießen? Holpi oder?
Ja, also Skripski macht einen Doppelpack. Holpi lutscht irgendwie einen Elfmeter rein und keine Ahnung. Keine Ahnung, und Jonas David oder so schießt so ein richtiges schönes Kacktor, keine Ahnung.
Ja, ich glaube es nicht, aber möglich ist das. Aber
na gut, bei mir ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Wunschdenken drin als Realismus. So. Ja, auch weiß ich nicht, ich mag Kiel.
Aha.
Ist ja, wie du ja selbst sagst, ist ja das Everybody's Darling in der zweiten Liga.
Naja, weiß ich nicht.
Ja, ich habe aber noch eine zweite Frage vorbereitet, weil es sind ja jetzt nur noch 10 Spieltage zu gehen und ich möchte jetzt von dir den Hot-Take haben, wer direkt aufsteigt, wer in die Relegation muss, wer in die Abstiegsrelegation muss und wer absteigt in der zweiten Liga.
Okay, dafür muss ich nochmal die Tabelle der zweiten Bundesliga einmal aufreißen.
Mhm.
Oben sage ich, warte mal eben, ich sage Folgendes. Erster HSV, zweiter Darmstadt, dritter FC St. Pauli. St. Pauli hat, ich glaube, ich weiß nicht, 7 oder 8 Spiele in Folge gewonnen.
Mhm.
Die haben den absoluten Lauf. Die kann nichts mehr erschüttern. Das Einzige, was sie noch erschüttern könnte, ist eine Derby.
Du weißt aber, dass die 9 Punkte Rückstand auf Heidenheim haben. 9 Punkte.
Ja, was sind 9 Punkte, ne? Ich sag mal, ja, also erinnere dich an letzte Saison, wo der HSV auch schon abgeschlagen war und dann eigentlich die letzten 6 oder 7 Partien auch gewonnen hat und plötzlich war man noch auf dem Relegationsplatz. Also das ist alles möglich. Ja. Und Heidenheim ist auch immer so eine Wundertüte, so ein bisschen. Also,
Ich schiehe ja so ein bisschen auf den FCK auf Platz 3, einfach nur, damit ich dann sagen kann, wer hat's gesagt?
Ja, das könnte ich ja auch sagen, weil die hatte ich ja, ich sag mal,
haben wir beide
ja, als Hot genau. Hier Dingsbums. Auch die schätze ich auch so, also die sind so als beide so ein bisschen St. Pauli und Kaiserslautern so mit diesem, ja, im Grunde mit dieser Haltung, wenn wir jetzt noch was reißen, ist geil. Aber ist ja auch keine Pflicht und die anderen müssen ja doch, also Paderborn und Heidenheim ist dann da ja fast doch noch ein bisschen mehr Druck auf den Kessel. Die müssen ja schon fast und Heidenheim, die letzten Jahre ja immer da irgendwie oben mitgespielt haben. Insofern, dieses Unbefangene könnte denen so ein bisschen in die Karten spielen, deswegen sage ich das, bin ich mal mutig und sage das so. Und unten, jetzt gehe ich mal, rutsche ich mal runter, ich sage ja auch, dass Hannover da nochmal unten reinrutschen wird. Also was ich bei Hannover aktuell so sehe, Halleluja, ist auch nicht so prall. Ne? Und die haben 31 Punkte. Naja, okay, 23, Platz 16. Aber wenn es bei denen so weitergeht, die haben so diesen Trend nach unten, während Nürnberg mit Hacking, glaube ich, das noch da, die reißen das noch weg.
Bielefeld ist ja auch im Moment auch so ein leicht aufsteigenden Ast.
Ja, genau.
Mit dem zweiten neuen Trainer oder wie viele neue Trainer haben die jetzt schon? Also das ist ja, Bielefeld steckt ja, glaube ich, neue Rekorde auf. Also wenn da jetzt, glaube ich, noch ein Trainer kommt, dann wäre das wild. 24 Punkte bei denen. Ja, erzähl mal, wer muss in die Relegation?
Relegation, ich sag mal Fürth.
Kräuter führt, eieiei.
Weil Regensburg wurde schon abgeschrieben.
Mhm.
Und Regensburg ist das Augsburg der zweiten Liga. Weißt du, die waren schon auf Platz 18. Hat man schon weg. Jetzt gewinnen sie wieder. Die schleichen sich da wieder so raus. Da bin ich ziemlich sicher. Und Braunschweig, wenn die jetzt das Derby verlieren gegen Hannover. Ah, das wird natürlich so ein Ding. Wenn Braunschweig das Derby gegen Hannover gewinnt, das gibt nochmal Schwung. Und für Hannover bedeutet das, dann geht's richtig runter, glaube ich. Weil dann sind die so richtig in diesem Negativtrott. Deswegen sage ich, also die habe ich auch noch nicht ganz abgeschrieben dafür unten. Und aber Sandhausen ist, glaube ich, diese Saison mal fällig. Also ich glaube, die gehen definitiv runter. Also, schwierig, ey. Sandhausen führt. Was ist mit Rostock? Rostock. Ja, Rostock vielleicht. Relegation.
Rostock, Relegation. Regensburg oder Sandhausen, sagtest du, steigt direkt ab. Und wer noch?
Ja. Braunschweig.
Braunschweig. Ja. Gut, für Braunschweig fände ich schade. Ansonsten, ja, gut, Rostock. Naja, ich würde schon das Derby gegen St. Pauli vermissen. Das ist ja immer ziemlich lustig, so für Außenstehende, wenn da mal wieder ein bisschen Stimmung im Stadion ist. Ja, aber ich glaube, mit Sandhausen, das ist ja ein sicheres Ding, glaube ich. Ne? Also das wird jetzt auch mal Zeit. Wobei ich das schade finden würde, wenn Hoffenheim absteigen würde, dann das Knaller-Derby zwischen Sandhausen und Hoffenheim sich mal angucken zu können. Ne?
Ja, das wäre ein echter Blockbuster. Ja, kann man nicht anders sagen.
Da würde mich mal wirklich die Einschaltquote bei Sky interessieren und wie viele Zuschauer dann tatsächlich ins Stadion am Hardware kommen würden.
Stell dir mal vor, eine Relegation Heidenheim gegen Hoffenheim. Das kann ja sehr gut passieren.
Das wäre auch wild. Das wäre auch sehr wild tatsächlich.
Das wäre wild und das wäre von, ich weiß nicht, wer interessiert sich dafür, aber ja.
Ja gut,
aber da bin ich für Heidenheim tatsächlich.
Dann. Ja gut, es ist logisch. Ne? Also gut, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt darüber erfreut wäre, wenn Heidenheim auch so ein, ich sage jetzt mal vorsichtig, so ein Dorfverein, den anderen Dorfverein raushaut. Aber gut, ja. Wäre mal frisches Blut wieder in der Liga. Das wäre auch nicht so ganz verkehrt, denke ich.
Ja.
Gut, wie spannen wir jetzt die Brücke in die Bundesliga? Der HSV, sagtest du, er steigt auf. Dementsprechend würde es nächstes Jahr ein...
Ja, mein Gott, was soll ich sagen? Soll ich
Nordderby geben? Und ich sage ja, entgegen allen Stimmen, Werder muss immer noch extrem aufpassen.
Ja, das sagst du, glaube ich, Woche für Woche. Und ich sage immer das Gegenteil.
Ja, aber der Negativtrend geht ja jetzt schon wieder...
ja, aber... 10
ich
mein, Punkte,
ne? Ja, gut, ich will's... Ja, aber gut, du sagst ja selber, was sind denn 9 Punkte?
Ja, das stimmt, hast auch wieder recht.
So,
aber das ist zweite Liga.
Muss man mal gucken und abwarten, was das jetzt wird. Ja. Man hat jetzt 2 Spiele verloren, gegen Augsburg war einfach erschreckend ineffektiv, weshalb man da einfach verloren hat. Ich glaube, die Expected Goals-Werte lagen da bei Augsburg bei unter 0, bei unter 1 und bei Bremen weit über 2,6 oder sowas. Mein Gott, das sind irgendwie herbeigerechnete Werte, aber es trifft ja auch schon oftmals dann doch ganz, ganz gut zu und spiegelt ja dann doch eigentlich auch das wieder, wie es dann auf dem Platz war. Und ja, Bremen war einfach gegen Augsburg gnadenlos ineffektiv. Zudem fand ich schade, dass man meinem Liebling im Tor der Augsburger da nicht noch vielleicht ein paar mehr eingeschenkt hätte. Und gegen Leverkusen hat man auch meines Erachtens ein sehr gutes Spiel gezeigt. War halt ein bisschen ineffektiver. Und ich denke mal, gerade so bis zum 1:0 war Bremen schon leicht überlegen, würde ich behaupten. Also ist jetzt nicht, dass Bremen da überhaupt gar keine Chance gehabt hat. Bremen ist ja auch in Führung gegangen. Bremen hatte auch deutlich bessere Chancen bis, ich glaube, in die zweite Halbzeit rein. Das Tor von Mitchell Bakker war ein absoluter Sonntagsschuss, der richtig schön untere Latte gesetzt worden ist, was auch von Marvin Dukscher der Fall war. War auch ein schönes Tor. Nur muss man halt einfach sagen, Bremen hat 2 Tore geschossen mit, ich glaube, 7 Torschüssen und Leverkusen hat mit 3 Torschüssen halt einfach 3 Tore geschossen und das ist dann halt einfach gnadenlos effektiv und dann sieht man schon, okay, die Qualität ist halt einfach da gegeben und gut, Bremen hat sich trotzdem wacker und gut geschlagen. Die Personallage bei Bremen war jetzt in den letzten Wochen ein bisschen arg eng, also wenn ich mir angucke, dass man Buchanan, Maximilian Philipp und Ehren Dingschi eingewechselt hat und dann hatte man nur noch so Granaten wie Fabio Chiarodia, Tim Justin Dietrich, Dikeni Salifu, Tom Berger und Michael etc. auf der Bank, wovon, glaube ich, dir nur letzterer was sagen würde.
Herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade
sagen. Genau. Ja. ist das in Ordnung? Gegen Leverkusen kannst du meines Erachtens verlieren. Leverkusen ist ja jetzt auch nicht mehr das Leverkusen aus oder vom Beginn der Hinrunde. Die haben sich schon wacker geschlagen und werden ja auch heute Abend, am Donnerstag sehr wahrscheinlich, gegen Ferencváros Budapest nicht umsonst ins Viertelfinale einziehen, der Europa League. Von daher, ja, wie gesagt, personell, Friedl ist ausgefallen. Ich glaube, Christian Groß ist ausgefallen, das, was jetzt meines Erachtens nicht ein großer Verlust ist, aber das kann man gerne irgendwann anders nochmal thematisieren. Bittencourt ist auch kurzfristig ausgefallen. Und ja, das ist dann halt schon gerade so ein Friedel und ein Bittencourt. Gut, ob die das jetzt, ob die jetzt für eine größere Effektivität gesorgt hätten, das kann ich nicht garantieren, aber alleine die wegen mir jetzt auf der Bank nur sitzen zu haben und als Möglichkeit zu haben, wäre schon was anderes gewesen, denn Dingchi tut sich immer noch meines Erachtens schwer, obwohl ich da auch einen leichten Aufwärtstrend sehe. Buchanan bekommt leider irgendwie wenig Einsatzzeit. Ich fand Anthony Jung katastrophal. Ich glaube, vor dem 2:1 von Jeremy Frimpong steht er im 16er Frimpong gegenüber und anstatt den Schritt auf ihn zuzumachen, was er als Verteidiger machen sollte, lässt er Frimpong weiter in den 16er dribbeln. Ja, und dann ist es dann halt passiert. Jung dann auch meines Erachtens viel zu spät erst rausgenommen worden. Der hätte dann eigentlich schon direkt nach dem Tor rausgenommen werden müssen. Mit Buchanan hätte man nochmal ein Tempo ins Spiel bringen können. Der Junge scheint irgendwie fast so wie Felix Agu darunter zu leiden, dass Ole Werner sehr stark auf sein Stammpersonal setzt. Ja, Stay wurde ausgewechselt, der seit Winter einen richtig, richtig, richtig geilen Job macht bei Werder im Mittelfeld, muss ich wirklich sagen. Der gefällt mir immer mehr. Wobei da ja auch die ersten Leute schon gesagt haben, könnte das ein Fehleinkauf sein. Maximilian Philipp, der als Stürmer geholt worden ist, ist irgendwie nur als Achter einsetzbar. Weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Missverständnis. Ja, gut, 2-3 verloren, Mund abwischen, jetzt morgen gegen Gladbach hoffentlich 3 Punkte holen und dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus.
Ach, sieh an, ist das Freitagsspiel?
Ist ein Freitagsspiel, ja.
Oh. Ja, kann ich ja mal
rein. Gegen den Tabellennachbarn, Gladbach. Ja. Auf Platz 10, Bremen auf 11. Ja. Bei Gladbach hängt ja auch so ein bisschen der Haussegen schief. Ich habe jetzt die letzten Spiele nicht mehr so ganz krass verfolgt, aber Platz 10 für Borussia Mönchengladbach hört sich ja schon nicht zufriedenstellend an, wenn man das sich einfach nur mal so durchliest. Ich habe jetzt auch mal gerade eben, irgendwie ist das Internet ja gerade ein bisschen schwach, weshalb ich da nicht drauf komme. Aber ja gut, mal gucken, was das wird. Das Hinspiel war ja dann sehr deutlich pro Werder ausgefallen. Ich glaube, 5-1 hat man gewonnen. Gladbach wird natürlich jetzt Bock haben, da vielleicht eine kleine Revanche zu landen. Der letzte Sieg ist jetzt fast 4 Wochen her. Das war ausgerechnet aber auch gegen die Bayern. Danach hat man gegen Mainz verloren, gegen Freiburg unentschieden und gegen Leipzig verloren. Gut, das sind jetzt Gegner, da kann man verlieren oder unentschieden spielen. Dass man vor Bayern gegen Hertha 4-1 verloren hat, erwähne ich jetzt einfach mal nicht. Wäre schön, wenn tatsächlich irgendwas passieren würde pro Bremen. So ein bisschen fehlt mir der Glaube. Ich schätze, glaube ich, einfach Gladbach noch zu stark ein, als dass ich jetzt sage, ja, easy, das packen die jetzt locker weg. Wenn du mich jetzt fragen würdest nach einem Ergebnis, wenn ich es nennen müsste, wäre es, glaube ich, ein 1-1.
Ja, das ist genau mein Tipp.
Ja, siehst du, dann gehen wir konform.
Habe ich vorhin so genauso eingetragen, 1-1, ja.
Wobei ich sagen muss, dass wenn Werder gewinnen sollte und 3 Punkte zusätzlich aufs Konto kriegt, hätte man mit 33 Punkten meines Erachtens, das ist eine steile These, die ich aufstelle, dann ist, glaube ich, die Liga auf jeden Fall gehalten. Ich glaube, mit 33 Punkten wirst du nicht auf Platz 16 rutschen diese Saison.
Das ist ja meine Rede. Also, die sind. Also, ich weiß nicht, was da passieren soll. Aber irgendwo habe ich es mal gehört, das ist so ähnelt dieser Abstiegssaison. Da hatte man ja irgendwie zum gleichen Zeitpunkt auch so viele Punkte und dann hat irgendwie die Deichstube, glaube ich, gepostet. Jetzt sind sie durch und so und dann ging es ja irgendwie bergab, ne? So
war das. Ja, das sage ich ja schon seit Wochen, wie du selber gesagt hast. Ich sage seit Wochen, dass es auf jeden Fall Parallelen zu der Saison gibt. Dass alle sagen, ja, Bremen ist gefestigt und die haben.
Gibt aber auch Unterschiede, finde ich. Also
keine Frage.
Dieser Abstand und unten diese Mannschaft, obwohl, ja, ist natürlich interessant, was mich interessiert, ist, wie geht es mit Schalke weiter? So, die haben ja wirklich einen Aufwind.
Ja.
Und aber ich für mich ist Hertha wieder so ein heißer Kandidat, der da reinrutschen wird, weil das ist so HSV-like, so eine Saison Relegation schon und jetzt wieder da. Also denen traue ich auch zu, dass sie direkt jetzt runtergehen und abwarten und Tee trinken.
Ja, bei Schalke war es jetzt einfach, glaube ich, wichtig, dass der Kader sich erstmal hat einspielen müssen. Man hat relativ gut Ruhe bewahrt. Man hat auch mit Thomas Reis, glaube ich, auch wirklich den richtigen Mann geholt für Schalke
ja. und
für diese Situation. Ob er, wenn Schalke jetzt die Liga hält, er für die nächste Saison immer noch der richtige Mann ist, das muss man dann rausfinden. Und das ist ja allgemein so die Situation. Es werden ja dann Trainer oftmals verbraten, wird ja gerne gesagt. Wobei ich einfach denke, dass man einfach mal sich den Gedanken fassen muss, dass man sich wirklich ein Konzept ausarbeiten muss und sich den passenden Trainer dazu suchen sollte. Wegen mir, okay, wir sind jetzt im Abstiegskampf. Ich hole Peter Neururer für die letzten 6 Spiele und Peter Neururer als Feuerwehrmann weiß genau, was er tut und schafft auch den Klassenerhalt. Aber ich weiß auch ganz genau, dass wenn der jetzt die Saisonvorbereitung mit seinen alten Methoden hinbringen soll, dass der nach 10 Spieltagen spätestens, wenn sein Verein nur 4-5 Punkte geholt hat, auch schon wieder sein Job los ist.
Ja.
Und deswegen, also ich würde mich freuen, wenn Schalke die Liga hält. Nur nicht weit über Platz 14. Ne? Schalke gehört in die Liga, da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen.
Ja.
Aber soll noch spannend für die bleiben, sage ich mal so.
Also von mir aus gerne Hoffenheim, Augsburg und Bochum Relegation. Damit könnte ich leben.
Also wenn wir ein Wunschkonzert machen können, dann wäre es bei mir Leipzig, Union, Berlin und Augsburg.
Union?
Ja. Ja, ist nicht mein Sympathieverein. Ich werde mal gegen Ende der Saison, glaube ich, werde ich da mal.
Ich dachte Frankfurt, hätte ich jetzt gedacht.
Frankfurt gehört für mich in die erste Liga. So Union Berlin ist für mich so ein klassischer Zweiliga-Verein eigentlich. Auch,
ja, das stimmt. Das
also ich erkenne den Erfolg von Union Berlin absolut an und ich ziehe den Hut davor, dass sie das geschafft haben. Nur was mich stört, ist, dass alle immer so von Union Berlin reden, so Respekt, dass sie das da mit so wenig Mitteln und so geschafft haben. Wenn man sich mal mit Union ein bisschen beschäftigt, weiß man auch, dass da auch ein bisschen Investoren mit in der Hinterhand sitzen und sowas und dass Union Berlin auch schon mal finanziell der Arsch gerettet worden ist. Aber ich will jetzt nichts Falsches darüber kundtun, weshalb ich mich da jetzt noch ein bisschen mit zurückhalte. Also wenn ich die Wahl hätte, ob ich jetzt Union Berlin oder den ersten FC Nürnberg oder HSV oder Hannover 96 in der ersten Liga hätte, würde ich mich für die drei letztgenannten immer entscheiden, weil mit denen bin ich groß geworden in der Liga und die gehören dazu.
Ja,
Hoffenheim und Augsburg das auch nicht tun, meines Erachtens. Und Leipzig.
Wir haben eins übrigens völlig vergessen. Das kommt wahrscheinlich, weil du mit deinem Käsebrötchen dazwischen kamst.
Ja.
Dass der HSV ja am Wochenende ohne Tim Walter auftreten muss, weil der hat ja noch eine rote gekriegt. Ne?
Der
ist ja auch noch geflogen.
Ja.
Und heute eben, ich habe eben die PK noch geguckt, da haben sie dann alle gefragt, wo er denn sitzen wird. Und der kriegt irgendwie so ein Kabuff da oben in der Radiokabine oder so, damit er alleine ist und hat so eine Wilsa-Flasche dabei, die er immer in der Hand hat, wenn er sich aufregt, dann schmeißt er die ja gerne mal durch die Gegend und ja, da wird er dann positioniert.
Gab es da nicht in der Saison, wo Bremen Meister geworden ist, 2003, 2004, da gab es auch so einen riesen Eklat bei Frankfurt. War das Willi Hoffmann oder so, der damalige Trainer, der dann auch ich glaube für 4 Spiele oder so gesperrt worden ist und dann in einem Container eingesperrt wurde?
Ja, da war was, ja.
Irgendwie war da doch was.
Ja, da war was. Irgendwas mit Container, da klingelt es bei mir, da war mal was, ja.
Irgendwas.
Lange her,
das, ey. Das recherchieren wir mal für die nächste Folge, wer das
war. Wir könnten mal so Bundesliga-Classic-Moments mal machen, so, ja, irgendwie so wie Pieplitzer damals in Cottbus, weißt du, mit diesem Kopfball-Tor.
Ja, Torwart. Das war auch legendär. Gegen Gladbach war das, glaube ich, damals, ne? Ja, genau, gegen Gladbach. Ja, aber auf jeden Fall, ich bin gespannt, was jetzt unsere drei Mannschaften am Wochenende machen. Ich glaube, für alle drei sind es dann doch sehr wichtige Spiele irgendwie. Gerade so für Oldenburg, um unten rauszukommen, für den HSV, dass die Vögel mal endlich aufhören zu zwitschern, weil Frühling fängt ja an. Und für Bremen, um dann doch mal vielleicht langsam schon so die Planungssicherheit zu haben. Ich bin gespannt, was passiert.
Und das Schöne ist,
wir
haben danach Länderspielpause.
Ja, haben zumindest die erste und zweite Liga.
Genau. Und dann haben wir dann ein bisschen Zeit, dann uns in Ruhe einen schönen Termin zu suchen, ne? Wo wir dann mal dieses, da so ein bisschen intensiver war, auch in die Vergangenheit schwelgen können.
Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Vielleicht einen kleinen Vorbericht zum Spiel von Oldenburg nochmal. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das wird. Ich sag einfach mal jetzt, Allianz Brisanz holt am Wochenende mindestens 5 Punkte.
Ich sage 7.
Ei, ei. Also sagst du Oldenburg und der HSV gewinnt und Bremen spielt unentschieden.
Genau.
Ja, gut. Ja. Dann, ich glaube, wir haben jetzt alles Wichtige besprochen. Achso, wer sitzt jetzt für Walter auf der Bank?
Um das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, dass die sind alle fähig. Die haben ja irgendwie 3, 4 Co-Trainer da. Polzin, Julian Hübner, Sven Höhl. Und ich nehme mal an, also ich glaube, dass es Polzin wird. Aber die haben wohl alle die gleichen Rechte da, die sind ein Team und im Grunde genommen geht es nur darum, wer auf dem Spielberichtsbogen steht. Das wird wahrscheinlich, ich nehme an, Polzin sein.
Ja, dann 5 bis 7 Punkte für Allianz Brisanz und wir hören uns im Laufe der nächsten Woche, denke ich, nochmal kurz vorher vor dem Oldenburg-Spiel und danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.